Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast war nie ein Couch-Potato, sportlich in vielen Disziplinen seit frühester Kindheit. Doch bevor er seinen ersten Weltmeistertitel im Klettern errang, traf ihn ein Schicksalsschlag. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Angelina Zeller. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Wann hast du zum ersten Mal in deiner Kindheit so die Sportbegeisterung gespürt?
Sportbegeisterung ist recht früh gekommen, eigentlich auch durch Eltern und so. Also extrem früh auf Ski gestanden, dann gleich Snowboard dazu. Hab dann auch recht früh zum Klettern gefunden. Auch Slack lernen, Surfen, also ich habe alles quer durch die Bank gemacht. Und ja, bin dadurch sehr gut gefördert worden von meinen Eltern. Und ja, habe dadurch gemerkt, das ist ein großer Teil in meinem Leben, was mir irrsinnig viel gibt und Spaß macht. Und ja, das habe ich dann natürlich verfolgt.
In welchem Alter war das damals? So die erste Erinnerung an Sport?
Also ich kann mich erinnern, so auf so Plastikski mit 3, also ich kann es noch von Bildern so so erzählen, dass ich einfach da recht früh schon mit Ski und so, weil Mama Skilehrerin war. Und ja, im Wintersport war ich dann extrem früh dabei. Und ich glaube, so im Volksschulalter bin ich dann zum Klettern gekommen. Und dann ist das nächste gekommen, dann Wassersport, Surfen und so. Es ist dann einfach, ja, vieles interessant geworden. Aber ich sage, so im Volksschul-, Hauptschulalter habe ich dann recht schon viel gemacht.
Wow. Der erste Weltmeistertitel kam dann ja erst einige Jahre später. Aber 2017 ist dann ja leider ein Unfall passiert. Was war da damals?
Ich habe dann irgendwann auch eben mit dem Paragliden angefangen. Und so wie es bei mir beim Sport ist, ich tendiere dann immer leicht, dass ich ein bisschen ins Extreme rutsche, weil mir das irgendwie besonders viel gibt. Und ja, ich habe dann dort auch mit dem Schirm herumspielen angefangen. Und an dem Tag, wo ich geflogen bin, war der Wind recht stark, was natürlich einerseits cool ist, weil man dann durch den Wind nach oben soaren kann, nennt sie das, und dann sie wieder runterschrauben und runterspielen kann. Aber an dem Tag ist quasi der Wind dann abrupt viel stärker geworden und quasi zu stark für meinen Schirm, den was ich dort geflogen bin. Und dann habe ich gemacht, ja passt, ich beende den Tag und land, das passt. Und wie ich dann ungefähr 20 Meter über dem Boden war, hat mich so eine Windböe in Schirm von der rechten Seite eingeklappt. Dann bin ich noch mit einem Satz nach unten geraschelt und ja, am Boden aufgeschlagen.
Scheiße. Was waren so dann die ersten Gedanken?
Ich bin so aufgeschlagen und dann hat alles so kurz vibriert für ein paar Sekunden und ein bisschen verschwommen, aber nur ganz kurz. Und dann habe ich aufgeschaut und habe gesehen, wie sich der Schirm so über so einen Busch drüber gelegt hat. Und dann macht man, jetzt kann er den Schirm aus den Buschen auserfehlen und so. Und würde aufstehen und habe dann gemerkt, es geht eigentlich nicht. Und habe dann auch zu den Füßen gegriffen und dann habe ich gemerkt, ich spüre die Füße gar nicht mehr. Und das war dann schon ein wirklich schieres Gefühl. Also das war, da habe ich gewusst, okay, jetzt ist irgendwas gröber. Und das hat mich ein bisschen in Panik versetzt, aber ich habe mich ziemlich schnell wieder beruhigen können. Und habe dann Gott sei Dank diesmal das Handy in der Jackentasche gehabt. Normal ist es immer im Rucksack und auf dem bin ich irgendwie oben gelegen, da war ich gar nicht hinkommen. Und habe dadurch dann gleich quasi die Rettungskräfte alarmieren können. Genau, so war es.
Wie ging es dann weiter? Also quasi die Rettung kam und dann?
Ein Kollege von mir hat das gesehen, der war in der Luft, der hat dann quasi dort irgendwo landen können und ist dann zu mir gelaufen. Ich habe das aber nicht mitgekriegt. Und ich habe dann schon telefoniert und er hat mir dann quasi das Handy abgenommen, weil er hat genau gewusst, wo ich dann ungefähr bin. Und hat dann ja einen Standort ungefähr koordiniert und dann ist ja der Hubschrauber gekommen und dann bin ich mit dem Hubschrauber direkt ins Krankenhaus gekommen, genau.
Im Krankenhaus dann in Graz oder wo war das?
Das war in Graz, genau.
Okay. Wie ging es dann im Krankenhaus weiter?
Ja, ich bin dann gleich operiert worden, weil eben der 12. Brustwirbel komplett zerbröselt war. Der Rippen war, glaube ich, auch gebrochen und das Steißbein war abgerissen. Und ja, aber ich habe einen extrem schnellen und stabilen Heilungsverlauf gehabt. Also es hat gar keine Komplikationen gegeben, es ist alles super gegangen. Bin dann ein zweites Mal operiert worden, weil sie nochmal eben was versteift haben. Genau. Und ja, es war recht spannend, weil die Diagnose, da haben wir die Ärzte sehr zögerlich das mitgeteilt und haben dann quasi gesagt, ja, du wirst quasi deine Füße nie mehr bewegen oder spüren können. Und ja, wirst dadurch auch immer im Rollstuhl sitzen, so in die Richtung. Und ja, das war dann schon, grundsätzlich habe ich mal geschluckt und habe dann drüber nachgedacht, aber mir hat das dann gar nicht so, es war jetzt nicht so schlimm für mich, die ganze Situation, weil ich irgendwie von Kind auf so aufgewachsen bin, dass es jetzt für mich nicht so Probleme gibt und so und habe das dann recht schnell quasi positiv gesehen. Jetzt ganz blöd gesagt, das ist natürlich schlimm für alle und man denkt sich, Mario, warum passiert das mir und hin und her? Ist ganz menschlich. Aber ich sage mal, ich bin nie in ein Loch geflogen und habe mit dem recht gut umgehen können. War wahrscheinlich für Eltern und Freunde schlimmer wie für mich. Aber es ist dann recht gut wieder weitergegangen. Ne?
Ich wollte auch gerade fragen, jetzt, wie damals das Umfeld reagiert? Also wir haben jetzt Eltern, Freunde, Freundinnen, wie auch immer. Wie waren dort dann die Reaktionen?
Ja, extrem schockiert. Also sie waren sehr schockiert, was damit passiert ist und was, dass es so eine schwere Verletzung ist und waren halt sehr besorgt um mich. Und es war spannend, weil sie dann gemerkt haben, auf einem Zeitpunkt, dass ich so gut damit umgehe und dass ich jetzt kein Problem damit habe. Und dadurch waren sie dann beruhigt und haben dann irgendwann auch extrem gut mit dem umgehen können. Und dann war es eigentlich recht bald klar, dass es kein Problem ist. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, wie geht es jetzt weiter, wie zieht man sich an, wie kann man Auto fahren? Da sind einfach viele Fragen dann offen. Und man merkt dann mit der Zeit, dass man eigentlich nach wie vor alles machen kann, also jeglichen Sport. Ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich, weil ich einfach eine Brusthöhe-Lähmung habe. Sobald man Halswirbel oder höher ist, dann sind auch die Hände mit eingeschränkt und dann wird es ein bisschen komplizierter und schwieriger. Aber in meinem Fall würde ich sagen, mich schränkt nichts jetzt im Leben ein oder ich kann jetzt nach wie vor alles machen.
Wie hast du das damals, kann man es jetzt irgendwie beschreiben oder erzählen, wie hast du das damals jetzt mental, was waren deine Gedanken oder dein Umgang? Weil ich denke mal, die meisten werden in der Situation wahrscheinlich, also angefangen von Depressionen, was auch immer, schlimmste Gedanken haben. Kann man das fragen oder kann man es irgendwie beschreiben oder erzählen, was und wie du das gemacht hast, dass du jetzt, ich glaube, jetzt sind einige Jahre schon vergangen inzwischen, aber damals in dem Moment schon auch schon die Stärke hattest, so okay, ist zwar jetzt schlimm, aber irgendwie, du bist damit so außergewöhnlich umgegangen. Wie hast du das damals geschafft?
Ja, ist recht spannend. Also da bin ich sehr glücklich, dass ich quasi so aufgewachsen bin. Also ich habe das quasi durch meine Großeltern so in die Wiege gekriegt und bin so aufgewachsen, dass es eigentlich im Leben keine Einschränkungen gibt. Es gibt keine Probleme. Es hat alles seinen Sinn, warum was kommt. Und man kann sich quasi den einen Weg gehen, dass man sich davon runterziehen lässt oder einfach darüber trauert und sich ärgert oder das Positive sehen, was kann man dadurch quasi, was hat man dadurch für einen Vorteil. Und da ist, glaube ich, der Kopf eine Riesengeschichte. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das kann man auf alle Lebensbereiche irgendwie übergreifend machen. Nicht nur jetzt, wenn es einen Schicksalsschlag betrifft, sondern egal, ob es jetzt einen Beruf betrifft oder alles in jeglicher Art. Und ja, ich habe mir dann einfach blöd gesagt einen Spaß daraus gemacht. Also ich habe mir quasi in der Rehe es gut gehen lassen. Ich habe das genossen, dass ich mal bedient worden bin, weil ich quasi, du bist dort halt gepflegt und so. Und ich mache ja herrlich, quasi wie der König, wirst jetzt bedient und blöd gesagt. Und ja, ich habe mir überall einen Spaß gemacht und probiere dann die ersten Sachen aus. Man lernt dann, wie man mit einem Rollstuhl umgehen kann und was da alles möglich ist. Und es sind einfach sehr viele neue Abschnitte und man lernt einfach voll viel, nimmt dann wieder anderes mit, was dann, finde ich, persönlich auch weiterbringt. Und ja, ich habe eigentlich immer das Positive gesehen an allen. Also dann, wenn ich irgendwas, einen kleinen Schritt geschafft habe oder wenn irgendwie sie wieder eine Tür geöffnet hat oder ein Kontakt sich hergestellt hat, das war einfach jedes kleine positive Ereignis hat mich so gesagt weitergebracht. Und dadurch hast du den Fokus nicht auf was Negativen oder irgendwie, dass du damit haderst. Natürlich gibt es einen Moment, wo ich damit selber hader, kurz, wo ich mir denke, boah, warum ist das jetzt mir passiert? Ich hätte noch so gerne in die Berge und das gemacht. Aber wenn ich mich jetzt auf das versteife und mich mit dem mehr beschäftige, mit dem Negativen, dann finde ich, man zieht das dann wieder mehr an. Also es ist quasi, man kann fast grob sagen, was man denkt, so ist es dann eigentlich.
Und gab es dann auf diesem Weg des Fokussierens auf das Positive, auf die Möglichkeiten, das Neue, die Chancen, was auch immer, wie du das vorher beschrieben hast, gab es da dann zwischendurch wirklich nie Momente mal auch des Zweifels oder des Verzweifelns?
Also ein Loch definitiv nicht, dass man so zweifelt, dass man ja vielleicht kurz unzufrieden ist, weil man es gern anders hätte. Das kommt, aber bei mir ist das so, es kommt zu mir, ich akzeptiere es, dass es so ist, aber dann geht es auch wieder recht schnell bei mir. Und dann hat es nicht so eine Präsenz in meinem Leben und schadet mir gar nicht so, dass es mich runterzieht und dass ich dadurch Zweifel anfange oder wie auch immer. Und ja, also man merkt auch, das macht wahrscheinlich mit dem Alter recht viel aus. Also ich war zu dem Zeitpunkt 21 und in der Reha sieht man dann auch viel Leute, was in, sage ich mal, Schicksalsschläge haben, meistens eher älter Und umso älter, umso schwerer tun sie die Leute, finde ich, von Beobachten. Und ja, es ist dann immer so eine Geschichte, wie gehst du damit um oder wie denkst du über das? Und ist wahrscheinlich leichter, wenn man jünger ist, oder in meinem Fall war es jetzt nicht schwer. Und natürlich das Mindset. Also es gibt so viele Unterschiede, manche haben ein anderes Mindset wie der, und das kann dann schwierig werden.
Was waren dann für dich so die ersten, also dann war die Reha quasi, du bist zweimal operiert worden in Summe, du hast dich ein bisschen spielerisch mit dem Thema Rollstuhl und was mache ich, kann ich machen quasi, auch beschäftigt. Was war dann quasi auf dem Weg jetzt zur, nehmen wir mal Genesung oder zum Wiederaufbau, zum körperlichen oder auch dann nach der Reha oder in der Reha, was waren so die ersten Erfolge, wo du sagst, okay, da habe ich dann mit gefreut oder taugt oder schmunzeln müssen, wie auch immer, so die ersten positiven Erlebnisse dann?
Ja, also so, es war eigentlich die ganze Zeit irgendwie so ein Verlauf, ein recht lustiger. Also ich habe das Glück gehabt, in der Reha haben wir noch zwei junge Jungs gehabt, einer war jünger wie ich, einer war ein bisschen älter, aber es war eine recht junge Partie, das macht es natürlich auch noch leichter. Und ja, wir haben einfach Sachen ausprobiert, auch viel Blödsinn ausprobiert, einfach Sachen, wo man denkt, ein Rollstuhlfahrer, das passt nicht zusammen so in die Richtung.
Zum Beispiel?
Magst du das erzählen? Also, quer durch die Bank, also wir sind auch durch Graz quasi, also damit man einfach lernt, wie geht man Gehsteigkanten und so, das sind alles Hindernisse jetzt für einen Rollstuhl, was jetzt eigentlich, sage ich in meinem Fall, jetzt kein Hindernis ist und so. Und ja, wer traut sich dort die Stirn runterfahren und hin und her, dann kann man Wendeltreppe auf oder runterfahren und so. Also es ist, sage ich mal, sehr ausgeartet. Ist natürlich in unserem Fall, weil wir, sage ich mal, von der Lähmungshöhe recht fit waren, möglich gewesen und nicht so ein Problem. Und darum haben wir das einfach ausprobiert, aber auch quer durch die Bank fahren, sportartmäßig, von Tennis, Tischtennis, Basketball, Skifahren.
Skifahren? Mhm. Entschuldige, die blöde Frage, wie Skifahren? Wie kann man das...
Das ist so ein Monoski, nennt sie das. Das ist so eine Sitzschale, wo man drin sitzt. Und das ist quasi unten ein Ski montiert. Dann hat man quasi nur zwei Führungsski stecken. Und mit denen kann man dann recht gut Skifahren. Und kann man auch freeriden. Also ich war vorher recht viel abseits unterwegs und das ist mit dem genauso möglich.
Also habt ihr einiges folgt. Allein wenn ich mir das Bild vorstelle, dich mit Rollstuhl in der Wendeltreppe, denke mal, und du sagst, ja, das war Gaudi und wir haben einfach was versucht. Mhm. Wow, finde ich beeindruckend.
Danke.
Und gab es dann quasi auch bei diesem jetzt sich positiv mit der Zukunft beschäftigen, was sind das so beruflich, was hast du vorher beruflich gemacht?
Ich habe Metallbearbeitungstechniker gelernt, also Schlosser, und habe dann Fotografiestudien angefangen und habe dann schlussendlich als Industriekletterer gearbeitet.
Industriekletterer?
Ja, genau. Also das ist, man macht da quasi Arbeiten in Höhen oder Tiefen, wo jetzt quasi kein Kran oder kein technisches Hilfsmittel hinkommt. So quasi so eine Sondergeschichte und montiert, demontiert oder reinigt Sachen oder wie immer, ist recht vielseitig, war recht oft auf die Windräder. Und genau, und das habe ich gemacht bis zu meinem Unfall und bin dann auch nach wie vor dort noch in der Firma, aber nur geringfügig eben tätig, weil einfach mit den Leuten gut verstehe und das macht mir Spaß. Genau.
Das heißt, jetzt beruflich also dort noch geringfügig?
Genau, und sonst Vollzeit, Sportler kann man sagen.
Dass du lebst auch vom Sport finanziell auch ein bisschen?
Ja, oder? Genau, ja. Also mit Sponsoren und so. Also es ist, sage ich mal, der Klettersport ist jetzt vom Geld jetzt nicht, man verdient nicht so gut, außer man ist die ganze Elite. Im Parasport noch ein bisschen spezieller, aber ich sage mal, es gibt viele Möglichkeiten und es funktioniert.
Du bist jetzt dann quasi voll vom Fokus beim Klettern dann gelandet, kann man sagen. Warum, wenn du so vieles in deinem Leben schon sportlich gemacht, probiert, auch dann nach dem Unfall, warum beim Klettern geblieben?
Es hat mir vor dem Unfall irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich war vor dem Unfall fast nur draußen geklettert, also am Fels und in der Natur. Und ich bin bei so einer Inklusionskletterveranstaltung in Graz, dort bin ich hingekommen, eben im Zuge der Reha eigentlich noch, und dort habe ich das einfach ausprobieren können und dort waren eben ein paar Leute vom Paracamping Nationalteam und die haben sich das angeschaut und haben dann gesagt, ja, das schaut gar nicht so blöd aus, was du da machst, und hat für mich recht gut funktioniert, muss ich sagen. Und die haben mir dann eingeladen und mir erklärt, da gibt es eben so ein Nationalteam, da gibt es Bewerbe, und haben mir das Ganze eben erklärt und haben mich eingeladen nach Innsbruck zum Trainingslager, und dort bin ich dann auch hingekommen und ja, bin dann recht bald ins Nationalteam aufgenommen worden.
Cool.
Und bin so in das Ganze reingerutscht. Ja.
Cool. Gab es dann so erste Entscheidung war, Klettern ist deins, das machst du quasi jetzt weiter. Was waren so die ersten Erfolge dann in der doch jetzt, sag ich jetzt, vor anderen oder herausfordernden Situationen als, vorher?
Ich bin eigentlich nicht so ein Wettkampftyp und so, also ich bin eher so, ich mache das gern für mich. Mir ist ganz wichtig der Spaßfaktor in allen Dingen, was ich mache, und mir hat es einfach irrsinnig Spaß gemacht. Und dann ist man auch zum ersten Bewerb mitgekommen und hat sich das angeschaut und hat es probiert, und ich habe dann gemerkt, das ist eigentlich sehr familiär. Das ist jetzt nicht so ein extremer Wettkampf und wer ist der Beste, das ist nämlich, wäre gar nicht meins gewesen. Und es ist sehr familiär und ja, man geht selber an sein Limit und versucht Grenzen zu verschieben und nach oben zu verschieben, und ja, das hat mir einfach irrsinnig Spaß gemacht und bin dann dabei geblieben. Es ist immer mehr geworden, immer professioneller. Dann haben wir einen eigenen Trainer gekriegt. Es ist dann immer, ja, es sind mehr Sachen dazu gekommen. Dann hat man einen eigenen Krafttrainer gekriegt und ja, es ist einfach recht schnell professioneller geworden und hat immer mehr Zeit in Anspruch genommen. Und ja, es hat mich einfach irrsinnig gepackt und bin nach wie vor sehr motiviert dabei.
Und die ersten Erfolge dann? Weltmeisterschaft kam dann ja auch irgendwann einmal, aber was sind so die ersten? Ich weiß, du bist jetzt nicht so wettkampforientiert, du bist ja konkurrenzorientierte, aber gab es dann so die ersten Erfolge, was du sagst, wirklich jetzt ganz nüchtern, der Erfolg oder der Pokal oder der Platz, das war irgendwie dann so das Gefühl?
Wie ich frisch im Nationalteam war, ist recht kurz danach die erste Weltmeisterschaft gewesen in Innsbruck, also es war sogar Heim-WM, und dort war ich voll dabei. Wir sind dann zwar mit einer gehenden Klasse mitgeklettert, weil wir quasi, es gibt zwar Beschränkungen, man braucht gewisse Nationenanzahl und Athleten, damit eine Klasse zustande kommt, sprich, dass es fair ist, nur Rollstuhlfahrer oder nur Blinde oder Amputierte. Und wir sind dann mit einer gehenden Klasse mitgeklettert und war da irgendwo im Mittelfeld und war mit dem mega zufrieden und super happy eigentlich. Und war unter den Rollstuhlfahrern ganz vorn dabei, wenn man nur die gesehen hat. Und dann war ich natürlich super motiviert, extrem viel trainiert, und es war dann im nächsten Jahr wieder WM, weil es dann olympisch geworden ist. Und dann ist quasi eine WM wieder reingekommen, weil es im Zweijahrestakt stattfindet. Und bei der WM habe ich es irgendwie geschafft, dass ich dann Erster geworden bin und Weltmeister geworden bin. Und cool. Ja, das war quasi mein erster Riesenerfolg, kann man sagen.
Wann war das?
Das war 2019 in Frankreich, genau.
Wow, gratuliere.
Cool. Dankeschön.
Aber es kam dann noch ein zweiter Weltmeistertitel auch noch.
Wann genau. War der zweite? Der zweite war 2021 in Moskau. Genau, also es ist echt Schlag auf Schlag gegangen. Und inzwischen waren halt Weltcups, was auch immer, mittlerweile immer mehr wird. Ist ein recht junger Sport, muss man sagen. Es wird einfach ja immer größer und größer, weil immer mehr Athleten sind. Es sind immer mehr Länder, was eben einen Weltcup austragen wollen. Und es ist sehr cool, das Ganze mitzubeobachten.
Ja. Das klingt jetzt alles so nach Erfolg und es hat mir Spaß gemacht und ich habe mit Mindset und Fokus und spielerisch und verrückte Sachen machen. Gab es jetzt quasi auf dem Weg, seit dem Moment des Unfalls bis zum ersten Weltmeistertitel, überhaupt irgendwelche Herausforderungen für dich? Weil das klingt alles so, ja, war halt so locker und nicht falsch verstehen, aber das klingt alles so schön positiv. Gab es irgendwas, was war die größte Herausforderung auf dem Weg für dich dann auch? Gab es eine? Und
ja, es ist wirklich spannend. Also ich sage mal, es war sehr vollgepackt. Also ich habe Programm eins nach dem anderen dort. Also es war, sage ich mal, zeitlich vielleicht ein bisschen stressig. Das war nicht oft so schön. Aber es war im Grunde genommen extrem positiv. Also es war eigentlich immer der Erfolg, ist dann gekommen, dann ist dort wieder was passiert. Also es war nie irgendwie so ein Down oder irgendwie, dass man so einen Einbruch gehabt hat oder so. Es war recht spannend. Also bin ich froh darüber, dass es so war. Natürlich gibt es im Training, also es gibt Trainings, die hat man keine Lust, also es zieht dann an, weil es einfach entweder irrsinnig anstrengend ist oder man macht was man nicht so Lust hat und so, also das ist ganz normal, gehört im Wettkampfsport ganz normal dazu, aber mir macht es trotzdem Spaß, weil es einfach im Allgemeinen extrem cool ist. Und ja, also ich wüsste jetzt nicht wirklich, mir würde nichts einfallen, weil ich sage, das war jetzt gar nicht so passend, oder es hat mir wirklich einen Schlag gegeben, also es ist ja, recht spannend.
Jetzt für mich als Nicht-Kletterer, ist es jetzt rein Klettern immer in Halle oder kletterst du auch dann quasi irgendwo Natur-Outdoor in den höchsten Höhen? Wie kann man sie, also sowohl jetzt Wettkampf als auch als Hobby für dich, du hast die Hobby und Beruf quasi irgendwie auch kombinieren können?
Also grundsätzlich, das Bewerbsklettern ist nur auf quasi in der Halle, beziehungsweise werden die Wettkampfwände auch draußen aufgestellt, dass man im Freien ist, aber es wird immer quasi Routen geschraubt extra für den Weltcup oder für die Bewerbe. Und irgendwann habe ich dann mir gedacht, ja, ich würde irrsinnig gerne wieder an den Fels rausklettern gehen, weil mir das einfach noch mehr gibt. Und dann habe ich mit ein paar Kollegen geredet, dass man quasi eine Wand findet. Das ist nämlich gar nicht so einfach, dass man vom Zustieg mit dem Rollstuhl mal hinkommt. Noch dazu sage ich, ich bin ja als Rollstuhlfahrer, bin darauf angewiesen, dass die Wand leicht überhängend ist.
Weil überhängend heißt jetzt was?
Genau, also, dass es quasi
zu dir geneigt.
Ja, genau, zu mir geneigt ist, damit ich mit den Beinen und mit dem Unterkörper nicht die Wand hochschleife. Und dann müsste es noch, sage ich mal, so von der Schwierigkeit so sein, dass es quasi technisch für mich nur mit den Händen kletterbar ist, weil es ist oft so, dass man nur über irgendeinen Fuß tritt oder man hängt sich mit dem Fuß ein, dass man dann überhaupt den Zug schafft. Und genau. Aber es gibt Touren, die was man klettern kann, habe dann auch ein paar gefunden und das habe ich dann ausprobiert und das war natürlich extrem cool, dass ich gemerkt habe, man kann auch nur mit den Händen draußen am Fels klettern. Und ja, dort ist dann auch ein Filmprojekt von mir gleich entstanden, wo wir dann mit einem Filmteam was gedreht haben. Ja, also privat, sage ich mal, sehr gern draußen am Fels, aber der Wettkampfsport ist, sage ich mal, nur in Hallenwänden.
Wenn du dann in der Wand bist, egal ob jetzt Outdoor oder quasi in der Halle und so, gerade vom nächsten Griff, was geht dir durch den Kopf in dem Moment des Kletterns?
Ja, das ist recht spannend, weil da hat man so ein bisschen so man hat keine Gedanken, man ist einfach so direkt im Fokus und ist direkt im Jetzt, im Moment. Also man hat nichts anderes, sondern man ist nur in dem Kletterfokus drinnen. Und das macht es natürlich speziell, ist wahrscheinlich in sehr vielen Sportarten so. Und ja, ist irrsinnig cool, weil man einfach, ja, sich einfach drauf konzentriert, auf die Züge und einfach, dass man so eine Höhe überwindet, das gibt mir extrem viel und macht irrsinnig Spaß, weil man einfach so Grenzen wieder überschreitet und es sind einfach so Routen, sind oft wie, ich würde nicht sagen negativ Probleme, aber es sind einfach so Sachen, wo man am Anfang denkt, wie soll das möglich sein? Es ist oft so unmöglich und dann findet man irgendwie eine Lösung und auch mit Kollegen, dass man dann zusammen eine Lösung findet und dann zum Schluss funktioniert das dann. Und das ist dann einfach so ein arger Effekt, wo man sich denkt, Wahnsinn. Also man hätte selber nicht gedacht, dass das möglich ist, aber es ist dann doch zu schaffen. Und das ist natürlich was ich irrsinnig spannend finde. Generell im Leben, jetzt vielleicht nicht nur beim Klettern, aber dort merke ich es besonders.
Jetzt bei all diesen Erfolgen und vor allem natürlich mit zwei Weltmeistertiteln, was waren auf diesem Weg jetzt beim Klettern für dich so persönlich, emotional, nur für dich allein die größten Erfolge?
Also jetzt von der Leistung her gesehen ist Weltmeistertitel grundsätzlich auch das Höchste, was ich für mich erreicht habe. Also für mich, ich finde, am meisten Wert habe ich daran, wenn ich quasi auch vom Denken her oder vom Mindset und von dem Ganzen wachse und einfach mich weiterentwickle. Und das ist für mich so wichtig. Und ich finde, auch durch das öffnen sich oft Türen, Kontakte. Und das ist das, was ich extrem spannend finde, weil dann schafft man quasi über oder erschafft wieder was. Und es geht immer so weiter, dort öffnet sich eine Tür. Und das ist das, was mir quasi, finde ich, so für mich so Erfolg ist. Also das bereichert mich extrem. Und was natürlich auch so ein Punkt ist, jetzt ist es an dem Punkt, was möglicherweise paralympisch wird. Das ist für mich vielleicht auch noch ein Ziel, dass es möglicherweise eine paralympische Medaille zu erzielen. Wäre für mich aber jetzt auch unwichtig. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Ist für mich auch ganz okay. Also ich sage einmal so ein Ziel, was ich cool finden würde. Aber ja, sonst einfach ja, so unmögliche Sachen zu meistern, zu schaffen, zu erreichen, das ist was ich besonders cool finde und lässig finde.
Gibt es ein Beispiel, was du sagst, das war was, was du zuerst einmal wirklich jetzt für unmöglich empfunden hast und dann hast du es gemeistert? Gibt es eine Episode der Geschichte, was du sagst, das war so ein Beispiel dafür?
Also es ist, einerseits passiert es mir hin und wieder bei Kletterrouten, die was einfach so irrsinnig schwer sind und dann auch so, wo auch Gehende mit Füßen sagen, nicht vorstellbar, wie das möglich ist. Und dann ist es schon passiert, dass ich das dann geschafft habe, was für mich, also mir taugt das extrem. Ja, im Leben, mir passiert das öfter, dass einfach Ereignisse oder Sachen, wo man irgendwie was braucht, was möchte, sei es irgendwo, wenn man was Materielles braucht oder irgendwie einen Kontakt zu irgendwem, und man hört dann oder man merkt, geht eigentlich gar nicht. Und dann findet man oft irgendeinen Weg, dass man dann zu der Person kommt und dann doch mit der reden kann oder irgendwie dann doch zu dem kommt, was man sich irgendwie wünscht oder so. Das ist, also das merke ich dann oft im Leben. Aber wenn es jetzt eigentlich nicht möglich war, hat sich der Weg doch irgendwie dorthin geebnet. Das ist recht spannend.
Cool. Wir haben jetzt sehr viele junge Zuseher, die für sich persönlich uns zuschauen und sagen, ich möchte einfach mir auch Tipps holen, ich möchte für mich erfolgreich werden. Egal ob jetzt als Startup, im Sport, als Künstler, völlig wurscht in welchem Bereich, die auch glücklich erfolgreich werden möchten. Was wäre aus deiner Sicht jetzt, deiner Erfahrung, so der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die noch auf der Suche nach ihrem persönlichen glücklichen Erfolgsweg sind?
Also ich glaube, dass da der Spaß und die Freude an dem ein Riesenpunkt ist, weil wenn du da wirklich einen Spaß hast und so eine Freude dabei hast mit dem, was du tust, und wenn das in die Selbstständigkeit geht oder in welche Richtung auch immer, dann ist das eigentlich immer der richtige Weg. Und wenn man dann dabei bleibt, aber wenn man denkt, wie soll ich das schaffen? Also ich wüsste nicht, wie ich das bändigen soll. Wenn man dort dabei bleibt, das funktioniert. Also das funktioniert eigentlich zu 100%. Man muss nur dabei bleiben und auch wenn jetzt so quasi so Niederschläge kommen oder irgendwelche Hürden kommen, man wird ja auch nur stärker, wenn man das versucht zu bezwingen oder man lernt aus Fehlern. Also das ist dann sicher gar nicht so als Niederlage und dann schafft man es. Also es ist, da bin ich zu 100% überzeugt und egal jetzt, was das ist und auch wenn es nur so unscheinbar wirkt oder unrealistisch, also es funktioniert, es ist möglich. Also wenn man da mit Spaß und Freude dabei ist, kann man eigentlich alles schaffen, finde ich.
Wie definierst du für dich persönlich Glück?
Glück ist, glaube ich, wenn man mit sich oder einfach mit allem so zufrieden ist. Also ich würde das jetzt nicht materiell oder vom Geld oder von solchen Dingen abhängig machen. Natürlich ist es ein großer Faktor und erleichtert vieles. Aber wenn man das hat, heißt das nicht, dass man glücklich ist. Also ich kenne einige, die finanziell, sage ich einmal, keine Probleme haben, aber trotzdem dauernd im Stress sind, dauernd irgendwas zum Tun haben und unglücklich sind. Und da merkt man, dass das eigentlich jetzt nicht das Glück ist. Und ich glaube, wenn das von innen herauskommt, und dann ist man, glaube ich, wirklich glücklich. Und dann, finde ich, wenn man es von innen her schafft, dann ist das im Außen auch ganz viel leichter. Also das wird dann auch irgendwie so herangezogen, finde ich.
Du bist wie alt jetzt?
Jetzt bin ich 26.
Gibt es aus diesen 26 Jahren deines Lebens so etwas wie eine wichtigste Erkenntnis?
Wichtigste Erkenntnis? Also wenn ich das so kurz formulieren kann, was ich so mal gedacht habe, aha, so läuft es ab, dann würde ich das, wenn ich es in einem Satz beschreibe, ist eigentlich, du bist, was du denkst. Und ich finde, das trifft zu 100% zu im Leben und kann ich nur jedem ans Herz legen, überlegt es vielleicht einmal drüber, wie ihr damit umgeht oder was ihr darüber denkt. Das ist oft schon sehr ausschlaggebend.
Jetzt haben wir viel gehört über deine Kindheit, Anfänge im Sport, dann deinen tragischen Unfall, die Erfolge danach, wie du damit umgegangen bist, sehr außergewöhnlich, bis zu den beiden Weltmeistertiteln. Wenn man jetzt in die Zukunft blickt und in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Angelino Zeller? Was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten?
Ich glaube, die würden wahrscheinlich sagen, ja, dass der unglaublich starkes Mindset gehabt hat und super mit den Dingen umgegangen ist und quasi nach dem Motto, egal was kommt, der schafft das.